Liebe Zuhörer, Team der deutschen Redaktion wünscht Ihnen einen guten Empfang unserer deutschen Sendungen. Nachrichtenblock.
Mit Nastja Werner, guten Abend. Die Hauptthemen der Ausgabe. Lukaschenko fordert Notwendigkeit eines Strategiewechsels bei der Melioration. Chef des Zollkomitees erzählt über die Situation an der EU-Grenze. Warenverzeichnis für Industriegüter für öffentliche Beschaffungen in der EAWU um mehr als 30 Positionen erweitert. Nun zu diesen und anderen Nachrichten eingehender. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat sich während seiner Arbeitsreise in den Kreis Krasnopole des Gebiets Mogilow für die Notwendigkeit eines Strategiewechsels bei der Melioration ausgesprochen. Das belarussische Staatsoberhaupt schnitt die Frage der Feldstücke an, an denen Wasser stagniert, was zum Absterben von landwirtschaftlichen Kulturen führt. Dies geschieht in der Regel im Frühjahr während der Schneeschmelze oder nach starken Regenfällen. Das Auftreten dieser vernässten Feldstücke hängt unter anderem mit einer niedrigen Ackerbaukultur zusammen, worauf Alexander Lukaschenko hinwies. Die Leute haben das Feld bearbeitet, alles war in Ordnung. Dann haben sie ein Fleckchen aufgegeben, diese Vernässungsstellen nicht bearbeitet, dann beginnt dort Gestrüpp aufzuwachsen. Wenn man über das Gebiet fliegt, sieht man auf dem Feld, auf dem früher Getreide geerntet wurde, auf diesen Vernässungsstellen dieses Gestrüpp. Das ist nicht normal, deswegen müssen wir jetzt die Meliorationsstrategie ändern. Es ist notwendig, sich mit der Kulturtechnik zu befassen. Dabei handelt es sich um ein komplexes Meliorationsmaßnahmenpaket, das auf die Vorbereitung der Landoberfläche für die landwirtschaftliche Nutzung abzielt. Dazu gehören die Rodung von Gehölz- und Strauchbewuchs, von Boden und Steinen, die Einebnung der Oberfläche und die Erstbearbeitung des Bodens. Wir müssen uns jetzt um die Kulturtechnik kümmern. Wir meliorieren das Moor, wir graben und baggern. Aber ein Moor zu entwässern ist nicht so einfach. Dann kommen unsere Vorsitzenden der Kreisexekutivkomitees und Betriebsleiter. Sie haben keine Ahnung, dass man dies Feld pflegen muss, dass große Geldbeträge darin investiert wurden. Ich fliege und sehe, dass auf den meliorierten Flächen wieder Gestrüpp wächst. Deswegen müssen wir die Taktik ändern. Die Melioration soll weitergehen, aber wir müssen dies Gestrüpp beseitigen. Das ist billiger und die Flächenkonturierung wird verbessert. Die Freundschaft zwischen dem belarussischen und dem chinesischen Volk bildet das Fundament der Allwetterpartnerschaft beider Länder. Diese Ansicht äußerte Jiang Wenchuan, außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter der Volksrepublik China in Belarus, anlässlich der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der belarussischen Gesellschaft für Freundschaft und Kulturbeziehungen mit dem Ausland. Der Leiter der diplomatischen Vertretung zitierte den chinesischen Präsidenten Xi Jinping mit den Worten: Der Schlüssel zu gesunden Beziehungen zwischen den Ländern liege in der engen Verbundenheit ihrer Völker. Die Freundschaft zwischen den Völkern ist das Fundament für die nachhaltige und langfristige Entwicklung der internationalen Beziehungen, eine unerschöpfliche Triebkraft für Frieden und Entwicklung weltweit und eine grundlegende Voraussetzung für eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit. Die chinesisch-belarussische Freundschaft bildet ein solides Fundament für die strategische Allwetterpartnerschaft zwischen beiden Ländern, betonte der Botschafter. Der Gedanke einer unerschütterlichen Freundschaft zwischen China und Belarus ist tief in den Herzen der Menschen verwurzelt, fügte er hinzu. Der Botschafter stellte fest, dass etwa 12.000 Jugendliche aus China in Belarus studieren und zunehmend mehr belarussische Schüler die chinesische Sprache lernen. An jedem Ort, den ich besuche, spüre ich die ehrliche Gastfreundschaft und den guten Willen der belarussischen Bevölkerung. Diese wertvolle Freundschaft ist hauptsächlich dem unermüdlichen Engagement der Gesellschaft für Freundschaft und kulturelle Beziehungen mit dem Ausland sowie der belarussisch-chinesischen Freundschaftsgesellschaft zu verdanken, fügte der Diplomat hinzu. Er versicherte, dass die chinesische Botschaft bereit sei, weiterhin zur Entwicklung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Völkern beider Länder beizutragen.
Sozialbereich.
Wie ist die aktuelle Lage an der Grenze zur Europäischen Union und welche neuen Projekte setzt der belarussische Zoll um? Darüber erzählte Wladimir Olowski, Vorsitzenden des staatlichen Zollkomitees, im Interview mit dem ersten Informationskanal. Die Zoll- und Grenzbehörden sehen es als ihre Hauptaufgabe an der Grenze, die Abfertigung von Personenkraftwagen und Lastkraftwagen zu beschleunigen. Dafür sind alle erforderlichen Technologien da. Wir setzen technische Mittel in vollem Umfang um. Natürlich spielt die Infrastruktur der Grenzübergangsstellen eine große Rolle. Deswegen bringen wir sie obligatorisch auf Vordermann. Wir wollen, dass technisch alles schnell vonstatten geht. In den letzten 5 Jahren haben wir bereits 12 Grenzübergänge rekonstruiert. Im vergangenen Jahr haben wir 2 Grenzübergänge rekonstruiert. Berestowice an der polnischen Grenze und Vidzę an der litauischen Grenze. Mit Berestowice hat es zeitlich sehr gut geklappt, denn wir haben die Rekonstruktion genau vor der Öffnung des Grenzübergangs durch Polen abgeschlossen. Wir haben weitere Pläne zur Rekonstruktion von Grenzkontrollstellen, so der Vorsitzende des staatlichen Zollkomitees. Bald solle die Rekonstruktion der Grenzübergangsstelle Kamienny-Log beginnen, erzählte er. Die Rekonstruktion selbst wird praktisch aus einem Umbau aller Gebäude, Anlagen und Fahrspuren bestehen. Es wird etwa 20 Spuren für die Ein- und Ausfahrt von Fahrzeugen geben. Und zweifellos wird eine neue Durchleuchtungsanlage inklusive der Videoüberwachung installiert. Wir sprechen von der modernsten Technik, die nahe der Rekonstruktion zum Einsatz kommt, so Wladimir Orlowski. Neben den Grenzübergangsstellen hat die grenznahe Infrastruktur eine große Bedeutung. Es gibt Warteschlangen. Unsere Nachbarn fertigen die Fahrzeuge leider zu 30% der üblichen Geschwindigkeit ab. In Richtung Litauen gibt's fast immer Staus, so der Vorsitzende des staatlichen Zollkomitees.
Wirtschaftsnachrichten weiter in unserem Programm.
Die Änderungen der Regeln zur Bestimmung des Ursprungslands bestimmter Warenarten zur Gewährleistung des Zugangs zu öffentlichen Beschaffungen in den Ländern der Europäischen Wirtschaftsunion, EAWU, die durch Beschluss des Rates der Europäischen Wirtschaftsunion angenommen wurden, sind am 15. April in Kraft getreten. Dieser Beschluss ermöglicht den neuen Gruppen von Industriegütern mit 31 Warenpositionen den Zugang zu öffentlichen Beschaffungen in der EAWU. Nach Angaben der Europäischen Wirtschaftskommission EAWK gehören dazu unter anderem Pestizide, Kraftstoffzusätze, Epoxid- und Alkytase, Generatorsätze, Kassenterminals, Computer und Monitore. Um die Inländerbehandlung zu gewährleisten, wurde in der Regel ein Mechanismus zur rechtzeitigen Informierung der Kommission und der Mitgliedstaaten über Änderungen der nationalen Rechtsvorschriften zur Bestätigung des Ursprungslands von Waren für Zwecke der öffentlichen Beschaffung aufgenommen, fügte die EAWK hinzu.
Wirtschaftsnachrichten weiter in unserem Programm.
In Brest findet vom 28. bis 29. April das Internationale Forum für Geschäftskontakte, erste Region, Territorium des Erfolgs statt. Einzelheiten zum Programm verriet der Vorsitzende des Exekutivkomitees des Gebiets Brest, Piotr Bachomczyk. Das Hauptziel des Forums ist die Entwicklung internationaler Zusammenarbeit, die Stärkung von Verbindungen und die Suche nach neuen Partnern sowie der Erfahrungsaustausch. Wir werden über Industrie, Tourismus, Kultur, Bildung und Gesundheitswesen sprechen. Indien, China, Indonesien, Vietnam und afrikanische Länder, Sudan, Nigeria, Zimbabwe haben unsere Einladung angenommen, zählte Piotr Bachomczyk auf. Er wies darauf hin, dass die Unternehmen der südwestlichen Region im vergangenen 5-Jahres-Zeitraum solide Ergebnisse bei den Exporten von Waren und Dienstleistungen erzielt hätten. Besonders stark seien die Lieferungen in Region Russlands und nach China gestiegen. Wir suchen nach anderen Wegen zur Kontaktaufnahme, um die Exporte der in der Region Brest hergestellten Produkte zu diversifizieren. Wir müssen uns darauf vorbereiten, neue Märkte zu erschließen, erklärte der Vorsitzende des Exekutivkomitees des Gebiets Brest. Während des Forums findet eine Plenarsitzung statt, thematische Sektionen werden arbeiten und eine Kontakt- und Kooperationsbörse ist geplant. Wir stellen die Region Brest vor, berichten, was wir tun, welche Produktionen und Möglichkeiten es für die Wirtschaft gibt. Wir werden unsere Partner nach den Bereichen auf die Sektionen verteilen, in denen sie Partnerkontakte knüpfen möchten. Unter anderem haben das Industrieministerium mit einer Ausstellungsexposition und der Leichtindustriekonzern ihre Teilnahme bestätigt. Es wird interessant sein, sich umzusehen und mit den Herstellern zu sprechen, so Piotr Bachomczyk. Während des Forums ist unter anderem geplant, das Potenzial von Brest, Pinsk, Baranowice, der freien Wirtschaftszone Brest sowie die logistischen Möglichkeiten der Region Brest zu präsentieren. Es sind Exkursionen vorgesehen, Besuche führender Industriebetriebe sowie touristischer und sozialer Einrichtungen. Die Ausgabe ist aufgrund eigener Materialien des Belarusian Radios, der Informationen der Nachrichtenagentur Belta und anderer Quellen vorbereitet. Nastja Warner, Minsk.
Das Aktuellste aus Belarus.
Welcome to Belarus. This is Minsk on Air. 您好，这里是白俄罗斯国际广播电台，白俄罗斯您的朋友广播栏目，白俄罗斯欢迎您的到来。
Bonjour et bienvenue au Belarus.
Buenos días, queridos amigos. Escucháis Radio Internacional Belarus de Minsk.
Hier spricht Minsk. Herzlich willkommen in Belarus.
استمعوا إلى إذاعة بيلاروس الدولية.
Эфир из Минска продолжается. Приветствуем вас, друзья.
Сердечні вітання на хвилях Радіо Беларусь.
Щиро вітаємо у ефірі Радіо Беларусь.
Легендов и казок былых поколения скалося тяжкого житов и пшаниц с узорью и сонечных теплых променяв с грымучего зяння бурливых крыниц Шинага щебету шуму доброви І з гори, і з радості, і з усяго Пронесе тебе родная мова Святлом несгасальным у сердце своим Праз темру и горы змагання суровых Калиш опаде и развеется дым
Няма На землі того щастя і гора, якого б ти надти радость не могла. Няма таких нетру глибокого мора і гор, брат, які я б ти не
Якої покаже любов Sie hören Radio Belarus. Täglich berichten wir der ganzen Welt über das Leben unseres Landes. Per Radiowelle und im Internet bietet Radio Belarus Nachrichten, aktuelle Informationen, hörenswerte Interviews, analytische, aufschlussreiche und unterhaltende Programme. Darin finden Sie alles, was Sie je über Belarus wissen wollten. Stets für Sie die umfangreichsten Informationen sowie über unsere Moderne als auch über die reiche Geschichte des belarussischen Landes. Erschließen Sie Belarus für sich. Weitere Auskunft ist auf unserer Webseite zu finden www.radiobelarus.by.
Großbritannien, Japan, Italien, Mexiko, Norwegen, Österreich, Polen, Russland, Schweden, die Schweiz, Spanien, die USA. Aus all diesen Ländern trifft in unserer mehrsprachigen Redaktion die Post von Ihnen ein, liebe Freunde von Radio Belarus. Zweimal wöchentlich bringt die Sendung Hörerclub die Kommunikation mit dem Hörerkreis ins Rampenlicht. Frisch eingetroffene Post, Einträge aus dem Gästebuch, Telefoninterviews mit den Hörern, Spannendes aus dem Alltag von Radio Belarus, Beantwortung gestellter Fragen und Grüße an die Stammhörer des Senders. Der Hörerclub mit Herz für unsere treuen Freunde.
Ich grüße Sie alle, liebe Hörerinnen und Hörer, auf unserer Welle im Studio Irena Brandt. In der Sendung Hörerclub geht es über die Post von Ihnen und da antworte ich ausführlich auf Ihre vorigen Fragen. Ich möchte Sie auch dazu anregen, diesem Programm Ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist eine großartige Möglichkeit, mit Ihnen zu kommunizieren. Wir freuen uns sehr über Ihre Kommentare zu unseren Programmen, Ihre Wünsche für unser Radio und auch über Ihre Geschichten. Jeder Brief von Ihnen wird beantwortet.
Ungezwungene Atmosphäre, schöne Musik, selige Unterhaltung und gute Laune bei Radio Belarus. Willkommen im Hörerclub.
Liebe Freunde, zusammen mit Nastja Werner bekommen wir wöchentlich Ihre Briefe, E-Mails und Antworten auf unsere Fragen. Es ist wirklich angenehm, Ihr Feedback zu erhalten. In der heutigen Sendung möchte ich, wie immer, ein unglaublicher Brief von unserem treuen Hörer Michael Lindner vorlesen. Hier ist, was er geschrieben hat.
Da hat uns der Briefträger was mitgebracht. Frische Post der Woche.
Liebe Irena Brandt, nun hat uns der Osterhase wieder verlassen und der Alltag ist im gemütlichen Rentnermodus zurückgekehrt. Es waren sehr schöne, wenn auch ruhige Ostertage. Nur am Ostersonntag waren wir mit der Familie unseres jüngsten Sohnes zusammen und haben mit den Kindern auf der großen Gartenwiese bunte Eier und kleine Geschenke gesucht. Das Wetter hätte allerdings besser sein können. Es war recht kalt und windig und die Sonne schaffte es nur gelegentlich, durch die dichten Wolken zu brechen. Aber gut, wir haben schließlich auch schon Osterfeste mit Schnee und Regen erlebt. Nun möchte ich ganz herzlich für deinen lieben Brief vom 2. Mai 2026 bedanken. Auch die Beilagen haben mir große Freude bereitet, besonders die bunte Karte, die den Frühlingsbeginn in Belarus ankündigt. Das Masseniza-Fest wird, soweit ich weiß, in mehreren osteuropäischen Ländern gefeiert. Die große Sonnenscheibe steht sicher symbolisch für Licht und Wärme, während die Strohpuppe verbrannt wird, um den Winter zu vertreiben. Solche Karten sind nicht nur hübsch anzusehen, sondern vermitteln auf sehr angenehme Weise wunderbare Traditionen. Tausend Dank dafür. Ich habe wieder etwas über die belarussische Kultur gelernt. Am Ende deines Briefes, liebe Irena, hattest du noch eine Bitte an mich, die ich dir natürlich gern erfülle. Während ich bereits viele Geschichten und Reiseberichte an euer Radiostudio geschickt habe, ist mir tatsächlich entgangen, auch einmal ausführlicher über meine Heimatstadt Gera zu schreiben. Du hast völlig recht, diesem Thema werde ich mich mit großer Freude widmen, auch wenn ich es zeitlich nicht einfach aus dem Ärmel schütteln kann. Für meine Reiseberichte zu Tagestouren benötige ich meist weniger Zeit, da ich sie oft schon auf der Heimatfahrt im Zug verfolge. Der Bericht über Gera wird daher aus zwei Teilen bestehen. Zunächst nehme ich dich mit auf eine Reise in die Vergangenheit zur Zeit der DDR, bevor ich mich im zweiten Teil der Gegenwart zuwende. Viel Freude beim Kennenlernen meiner Stadt Gera. Teil 1. Beginnen möchte ich also mit den Jahren der ehemaligen DDR. Also starten wir eine kleine Zeitreise in die 60er, 70er und 80er Jahre, als ich vom Alter her schon alles recht bewusst erlebe. In der sozialistischen DDR lebte ich insgesamt 34 Jahre. Diese Zeit umfasste mein Heranwachsen und mein Erwachsenleben und zählt rückblickend zu den prägendsten Lebensphasen. Der Weg führte vom Kindergarten über die Schule Schritte zur Berufswahl und Ausbildung, anschließend zur Tätigkeit als Jungfacharbeiter, zum Pflichtwehrdienst und schließlich zur Selbsttätigkeit als Kleinunternehmer in der Gastronomie. Diese Stationen stellten wichtige Schritte in meiner persönlichen Entwicklung dar. Doch wie gestaltete sich dieses Leben konkret? Welche Herausforderungen gab es? Die Entwicklung der Menschen in der sozialistischen Gesellschaft unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von der in der westlichen Welt. Dieses Thema ließe sich umfassend darstellen und könnte ganze Bücher füllen. Dennoch möchte ich versuchen, dir einen kurzen Einblick zu geben. Alle folgenden Schilderungen beziehen sich auf meine Geburtsstadt Gera im damaligen Bezirk Gera. Die Stadt war eine sogenannte Bezirkshauptstadt, eine von insgesamt 15 in der DDR, einschließlich Berlin als Hauptstadt. Bei diesem Begriff denkt man heute vielleicht an eine besonders attraktive Stadt mit touristischen Sehenswürdigkeiten, einer modernen Innenstadt sowie gepflegten Straßen und Parkanlagen. Doch Gera war davon weit entfernt. Es handelte sich um eine stark von Industrie geprägte Stadt, die oft ungepflegt wirkte und insgesamt einen eher düsteren Eindruck hinterließ, da viele Häuser in einem schlechten Zustand waren. Alles erschien grau und wenig einladend, was in den damaligen bescheideneren Zeiten jedoch kaum jemanden besonders störte. Ein wesentlicher Grund für den Zustand der Gebäude waren die sehr niedrigen Mieten, die meist zwischen 20 und 50 Mark der DDR pro Monat lagen. Das entsprach einem ungefähren Mietpreis pro Quadratmeter zwischen 50 Pfennigen und 1,25 Mark. Mit solchen Einnahmen konnten umfassende Sanierungen kaum finanziert werden. Auch in den neu entstandenen Stadtteilen mit ihrer Plattenbauten waren die Mieten nur geringfügig höher. Daher wirkte selbst mancher Neubau nach einigen Jahren bereits abgewohnt. Dennoch waren viele Menschen zufrieden. Die geringe Miete bedeutete eine bezahlbare Wohnung, oft mit Badewanne und Fernheizung. Das galt damals als echter Komfort. Leider kamen die wenigen Attraktionen der Stadt damals kaum zur Geltung. Dabei gab es durchaus einige interessante Orte, die jedoch erst nach der politischen Wende gezielt touristisch vermarktet wurden. An erster Stelle ist das Stadtmuseum zu nennen, das bereits 1724 als Zucht- und Waisenhaus errichtet wurde. Unmittelbar daneben floss der Mühlgraben durch das Gera Stadtzentrum. Aufgrund der zahlreichen Industriebetriebe, darunter Färbereien, war das Wasser stark verunreinigt und verbreitete besonders in den warmen Monaten einen unangenehmen Geruch. Auch die Schlossruine Osterstein fristete lange Zeit ein eher trauriges Dasein, ehe man dort ein modernes Restaurant, das Terrassencafé, errichtete, sodass die ehemalige Schlossanlage etwas attraktiver wurde. Im ältesten Stadtteil Geras konnte man das Otto-Dix-Haus besichtigen, ebenso den sogenannten Küchengarten, der früher zum Schloss Osterstein gehörte. Sogar einen kleinen, bescheidenen Tierpark gab es im sozialistischen Gera, zur Freude vieler Kinder. Ein besonderes historisches Highlight waren die unterirdischen Höhlen, in denen früher Bier gelagert wurde. Dennoch standen all diese Sehenswürdigkeiten im Schatten der sozialistischen Misswirtschaft, was teilweise erhebliche Folgen hatte. Aber es gab auch viele positive Entwicklungen in der damaligen Zeit der Stadt Gera. So wurde beispielsweise zwischen 1977 und 1981 mitten im Stadtzentrum das große Haus der Kultur errichtet. Ein herausragendes Beispiel der sogenannten Ostmoderne, das liebvoll auch als Palast der Republik bezeichnet wurde. Bis heute ist der Kulturpalast nahezu im Originalzustand erhalten. Besonders beliebt ist er für Musikaufführungen, denn der Saal mit über 1600 Sitzplätzen verfügt über eine außergewöhnliche Akustik, die ihresgleichen sucht und von vielen Künstlern geschätzt wird. Auch das Interhotel Gera im Stadtzentrum war ein echter Blickfang. Ursprünglich 1967 als Touristenhotel geplant, entwickelte er sich vor allem für westliche Besucher der Leipziger Messe zu einem bedeutenden Messehotel und bestand bis zu seinem Abriss im Jahr 1997. Für viele Gera war dieser Abriss nach nur 30 Jahren ein großer Verlust, denn man war stolz auf das Hotel, das zahlreiche Gäste in die Stadt brachte. Im Zuge der wirtschaftlichen Umstrukturierung nach der politischen Wende in der DDR hatte das Haus jedoch keine Zukunft mehr und musste den Bau der Gera paar Arkaden weichen. So hast du nun, liebe Iraner, einen kleinen Eindruck davon bekommen, wie die Stadt Gera in die kommunistischen Zeiten aussah. Und vielleicht fragst du dich, wie haben die Menschen gelebt? Waren sie glücklich? Trotz der einfachen und bescheidenen Verhältnisse ließ es sich in der DDR, so auch in Gera, in vieler Hinsicht gut leben. Viele grundlegende Dinge waren staatlich geregelt, was in zahlreichen Bereichen des Alltags ein starkes Sicherheitsgefühl vermittelte. Geringe Kriminalität, soziale und berufliche Sicherheit, stabile ungeregelte Preise für Mieten, Grundnahrungsmittel und Energie, Gleichberechtigung von Mann und Frau, günstige Verkehrsmittel sowie eine umfassende Kinder- und Jugendbetreuung sind nur einige Beispiele, mit denen die sozialistische DDR teilweise international Anerkennung fand. Kritischer sah es hingegen bei den politischen Freiheiten aus. Es gab keine uneingeschränkte Reisefreiheit. Reisen waren in der Regel nur in sozialistische Bruderstaaten möglich. In den Westen durften meist nur DDR-Bürger reisen, die Verwandte ersten Grades dort hatten. Politisch Andersdenkende wurden von der Staatssicherheit überwacht und bei Bedarf inhaftiert und hatten Verhören ausgesetzt. Menschen, die versuchten zu fliehen, wurden bei missglückten Fluchtversuchen zu langen Haftstrafen verurteilt oder an der Grenze erschossen. Das waren die dunklen Seiten der DDR. Welches Fazit lässt sich daraus ziehen? Wer sich linientreu verhält, konnte durchaus ein zufriedenes Leben führen. Im Gegensatz zu jenen, die mit der Politik des Staates nicht einverstanden waren und dies offen äußerten. Jede Medaille hat eben zwei Seiten. Ich persönlich erinnere mich überwiegend positiv an die DDR-Zeit, da ich wohlbehütet und liebvoll aufwachsen durfte. Beruflich war ich ebenfalls sehr zufrieden, dank meiner qualifizierten Ausbildung im Hotel Gera. Später konnten meine Ehefrau und ich sogar ein Restaurant übernehmen und als privates Unternehmen führen. Auch das war in der DDR möglich. Ende des ersten Teils.
Der Hörerclub auf Radio Belarus.
Lieber Michael Lina, danke für diese E-Mail. Ich freue mich sehr, in einer so freundlichen Atmosphäre mit dir zu kommunizieren. Es war unglaublich toll, etwas über deine Stadt zu erfahren. Deine Berichte sind wie immer spannend und interessant. Mit großer Freude werden wir in einer Woche unsere Bekanntschaft mit der Stadt Gera dank des zweiten Teils des Briefes fortsetzen, die ich ebenfalls erhalten habe. Außerdem möchte ich dir mitteilen, dass ein neuer Brief von mir bereits unterwegs ist. Vielen Dank, dass du ein treuer Hörer von Radio Belarus bleibst.
Der Hörerclub auf Radio Belarus.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bin mir sicher, dass euch der erste Teil der Erzählung von Michael Lina gefallen hat. Es ist sehr spannend, von jemandem, der schon sehr lange dort lebt, etwas über die Stadt zu erfahren. Wir würden uns sehr freuen, von unseren lieben Zuhörern mehr über andere Städte in Deutschland zu erfahren. Teilen Sie Ihre Geschichten mit uns. Wir freuen uns schon darauf, eure Berichte in den nächsten Sendungen zu hören.
Der Hörerclub auf Radio Belarus.
Herzlich willkommen bei Hörerclub. Ich hoffe, dass die heutige Sendung interessant war. Wir freuen uns sehr auf Ihre Briefe und begrüßen jeden einzelnen davon, auch wenn Sie Kritik und Anmerkungen vorzubringen haben. Wir schätzen Ihre Offenheit sehr. Wir warten auf Ihre Briefe per Post oder E-Mail und freuen uns auch auf Ihre Karussellkarten. Unsere E-Mail-Adresse lautet radio-belarus@tvr.by. Hier ist unsere Adresse, unter der wir gerne Ihre Briefe per Post erhalten. Radio Belarus 220029, Hasna für Minsk, Republik Belarus. Danke, dass Sie Radio Belarus treu bleiben. Ich verabschiede mich nicht. Bis bald.
Sie schreiben uns in unterschiedlichen Sprachen aus aller Welt. Wir nehmen Ihre Post stets mit viel Herz entgegen und erwidern Sie jede Woche in der Sendung, wo die Kommunikation mit den Hörern ganz groß geschrieben wird. Wir laden alle Freunde von Radio Belarus herzlich ein, uns im Hörerclub Gesellschaft zu leisten.
Под высоким крылом журавлиным чародою озер и лесы, то отвечная наша краина, край людской добрыни красы.
Прихожих людей, беловежих и нарочи синяй. Беларусь, светлый завтрашний день, заповедная наша святыня. И узносят Самары до зор. Беларусь, край прихожих людей, беловежих и нарочи синяй. Беларусь, светлый завтрашний день, заповедная наша святыня. Беларусь, край прихожих людей, беловежих и нарочи синя. Светлый завтрашний день, заповедная наша святыня, мой край, мой край, Беларусь.
Historisches und kulturelles Erbe des belarussischen Landes, architektonische Denkmäler, Traditionen und Bräuche des belarussischen Volkes, interessante Orte und mit ihnen verbundene Menschen und Ereignisse. Das alles erfahren Sie aus dem Programm Das Erbe.
Hier spricht Radio Belarus. Am Mikrofon ist Nessie Werner. Herzlich willkommen bei der Sendung Das Erbe. Vor vielen Jahrhunderten wurde die siebentürmige Steinburg von Nowogródok zu einer großartigen Festung des Großfürstentums Litauen, eines der größten Städte des mittelalterlichen Europas. Leider ist sie bis heute nicht in ihrer früheren Pracht erhalten geblieben. Heute sind auf dem Burgberg nur noch zwei teilweise erhaltene Türme und die Ruinen der Festungsmauern zu sehen. Doch selbst diese erinnern durch ihre Größe an die herausragende Vergangenheit der Prinzenländer und gehören zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten von Belarus. Derzeit werden die Ruinen der Burg von Nowogródok restauriert. Es ist geplant, dass der Hauptturm, die legendäre Schitowka, der zentrale Turm, in seiner historischen Größe wiederhergestellt und zu einem Museum mit einer kühlen Ausstellung umgestaltet wird. Das Konzept wurde gewählt, um keine unterirdischen Versorgungsleitungen auf den alten Burgberg zu verlegen und nicht in die historische Kulturschicht einzugreifen. Im Laufe der Geschichte entwickelte sich Nowogródok, das im Tal des Flusses Nürmen liegt, bis zum 13. Jahrhundert zu einem bedeutenden politischen Zentrum seiner Zeit. Seinen größten Einfluss erlangte es unter Fürst Mindovg, der den Grundstein für das Großfürstentum Litauen legte. Nowogródok wurde zur ersten Hauptstadt des neuen Staates im mittelalterlichen Europa. In der Stadt fanden Sejms, Sitzungen des Tribunals des Großfürstentums Litauen, sowie Treffen mit Herrschern und Botschaftern statt. Nicht später als 1323 gründete bereits Fürst Gedimin eine neue Residenz und verlegte die Hauptstadt nach Vilnius. Rudok verlor seine frühere politische Bedeutung, behauptete sich jedoch noch lange als wichtigster Vorposten und eines der Zentren des Großfürstentums.
Der Atem der Geschichte.
Ende des 14., Anfang des 15. Jahrhunderts siedelte Fürst Witow den Rudok und Umgebung Liebkinder Terren des Großfürstentums Litauen an und übertrug die Stadt seiner Frau Uljana als lebenslangen Besitz. Im Jahr 1450 wurde Grigori Zamblek auf dem Bischofskonzil der orthodoxen Bischöfe in Nowgorodok zum Metropoliten des Großfürstentums Litauen gewählt. Die Bischofsversammlung erklärte damit faktisch die Autokephale der orthodoxen Kirche im Großfürstentum Litauen. Im Jahr 1422 fand gerade in Nowgorodok in der Verklärungskirche am Fuße der Burg die Hochzeit des Königs von Polen und Großfürsten von Litauen Jegailo mit der Fürstin Sofia Gorschanska statt und ihre Ehe war der Beginn der Jagiellonen-Dynastie. All dies bestätigt die bedeutende Rolle der Stadt im Laufe der Jahrhunderte. Im 13. Jahrhundert wurde unter Mindovk auf dem Burgberg, wo sich eine hölzerne Vorburg befand, der erste steinerne Turm, der Schildturm, errichtet. Er verteidigte die Stadt nicht nur einmal gegen Feinde, wurde zerstört und wieder aufgebaut, blieb aber dennoch lange Zeit die einzige steinerne Befestigungsanlage. Erst ab dem Ende des 14. Jahrhunderts kam es zu umfangreichen Bauarbeiten. Auf dem hohen Hügel entstanden dreistöckige Steintürme mit Schießorten auf jeder Etage, die durch 10 bis 12 Meter dicke mächtige Mauern miteinander verbunden waren. Es entstand der separate Brunnenturm, neben dem Quellen sprudelten, die die Burg mit Wasser versorgten. Innerhalb der Zitadelle wurden der Großfürstenpalast, eine Steinkirche, das Gebäude des Tribunals, der höchsten Berufungsinstanz des Rechtssystems des Großfürstentums Litauen, Kasernen für die Soldaten, ein Arsenal sowie Wirtschaftsgebäude errichtet. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts entstand ein großer Wachturm, der mit der dicken Schildmauer verbunden wurde und die Befestigungsanlagen zu einem Ring schloss. So wurde der siebentürmige Vorposten in Nowgorodok zu Beginn des 16. Jahrhunderts zum mächtigsten und uneinnehmbarsten Burg Osteuropas. Mehrfach versuchten Tataren und Deutschordensritter, sie im Sturm zu erobern. Es wird angenommen, dass im Laufe der Geschichte der Burg 3 Ordensmeister bei der Belagerung von Nowgorodok verwundet wurden und einer von ihnen nie lebend nach Marienburg zurückkehrte. Die Geschichte war aber gnadenlos. Bereits in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurden viele Türme und Mauern der Burg von Nowgorodok im Laufe von Kriegshandlungen zerstört. Es fehlte an politischem Willen und an den finanziellen Mitteln für den Wiederaufbau. Während des großen Nordischen Krieges wurden die örtlichen Befestigungsanlagen endgültig zerstört. Im Jahr 1802 wurden auf Befehl des Generalgouverneurs Leontij Bengsgen, deutschen Militärexperten, die Steine der Mauern zum Pflastern der Straßen der Stadt und der Wege verwendet.
Das Land unter weißen Vögeln.
Freunde, möchten Sie mehr darüber erfahren, wie die Belarusen leben und wie sie ihr kulturelles Erbe bewahren? Abonnieren Sie unseren Instagram- und Facebook-Account Radio Belarus und ich setze die Erzählung über die türmige Steinburg von Nowgorodok, die großartige Festung des Großfürstentums Litauen. Heute ist der Bergburg 323 Meter über dem Meeresspiegel, der höchste Punkt von Nowgorodok und einer der höchsten in Belarus. Von hier aus bietet sich ein Panoramablick auf die Stadt und der Ort selbst ist ein einzigartiges Kulturgut des Landes. Seit 2012 wird auf dem Schlossgelände das Architekturprojekt Rekonstruktion mit Konservierung und Anpassung des historisch-kulturellen Wertes des Schlosses von Nowgorodok umgesetzt, das die Realisierung von 6 Stadtkomplexen vorsieht. Es wurden Arbeiten zur Konservierung des Kostelnaer Turms, zur Befestigung der Hänge des Burgbergs, zur Schaffung eines Entwässersystems aus dem Burgbecken, zur Konservierung der Ruinen des Wach, des Pusat und des Eingangsturms, zur Konservierung der steinernen Zinnen der Burgmauer sowie zur teilweisen Wiederherstellung der Mauern durchgeführt. Interessant ist, dass sich vor Beginn der Arbeiten der größte Teil der Mauern und Ruinen der Bergbefestigung unter der Erde befand und die Ruinen des Pusat und des Wachturms mit Schutzverkleidungen abgedeckt waren. Derzeit wird im Rahmen der 6. Projektphase die Restaurierung des Hauptturms der Burg des Schildturms fortgesetzt. Sie umfasst die Restaurierung der erhaltenen historischen Mauernabschnitte und die Rekonstruktion der verlorenen Teile. Ihre Höhe wird so weit wie möglich an den erhaltenen alten Teil angepasst.
Interessant zu wissen.
Der Schitowka-Turm wird zu einem Museum, das der Geschichte der alten Burg und der Region Nowogrodow gewidmet ist, wo die Entstehung des Großfürstentums Litauen ihren Anfang nahm. In den unteren Stockwerken werden die alten Fundamente und Mauern des Turms sowie die Überreste der Fundamente des deren angrenzenden, heute verschwundenen Palastes des Tribunals zu sehen sein. In den oberen Stockwerken werden Artefakte ausgestellt, die für die Präsentation in einem Kaltmuseum geeignet sind. Den Kern der Sammlung bilden Gegenstände, die von Archäologen bei Ausgrabungen auf dem Burgbau in verschiedenen Epochen des 20. Jahrhunderts gefunden wurden. Im Rahmen der aktuellen Restaurierung finden keine archäologischen Untersuchungen statt. Doch die Wissenschaftler üben eine strenge Aufsicht aus. Die Kulturschicht liegt in einer Tiefe von über 4 Metern, was es ermöglicht, Arbeiten an der Oberfläche durchzuführen, ohne sie zu beeinträchtigen. Multimedia-Geräte werden den Besuchern des künftigen Museums in Schitowka helfen, mehr über die Exponate zu erfahren. Außerdem wird auf dem Turm unter dem Dach eine Aussichtsplattform entstehen, die in der warmen Jahreszeit als Konferenzsaal und Raum für Wechselausstellungen genutzt werden soll. Seit Herbst 2024, nach Abschluss der jüngsten Restaurierungsphase, steht das Gelände des Schlosses Nowogrodow unter Denkmalschutz. Es kann täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr 30 Minuten besichtigt werden. Wie kommt man dorthin und wo kann man übernachten? Von Minsk nach Nowogrodow sind es etwa 150 Kilometer mit dem Auto. Die schnellste und interessanteste Route von der Hauptstadt führt über die Straßen P1 und I30 im 1 Richtung Südwest nach Brest. An der Abzweigung mit dem Wegweiser zum Schloss Mir biegen sie auf die R64 ab und fahren im Ortsteil Mir auf die R11 bis nach Nowogrodow. Man kann direkt in Nowogrodow übernachten, denn in der Stadt gibt es viel zu sehen und es ist unmöglich, alles an einem Tag zu schaffen.
Das Land unter weißen Flügeln.
Unsere liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass die heutige Sendung inhaltlich reichhaltig war. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Mit Ihnen war Moderatorin Nastja Werner. Bis bald.
Historisches und kulturelles Erbe des belarussischen Landes, architektonische Denkmäler, Traditionen und Bräuche des belarussischen Volkes, interessante Orte und mit ihnen verbundene Menschen und Ereignisse. Das alles erfahren Sie aus dem Programm Das Erbe.
Das Gebiet Mohilow liegt im Osten von Belarus und grenzt an Russland. Diese Region hat wirklich brave Geschichte. Die Städte Mohilow, Krychow und Mstislau sind noch aus dem 12. Jahrhundert bekannt. Wie das ganze Territorium des Landes wurde das Gebiet zur Arena der brutalen Kriege. Die Stadt Mohilow selbst wurde im Krieg stark zerstört, aber viele altertümliche Objekte sind bis heute erhalten geblieben. Wenn Sie eine Bekanntschaft mit der Stadt unternehmen, können Sie Burg des 16. Jahrhunderts, Kloster des heiligen Nikolaus, Dom des heiligen Stanislav und andere Orte besuchen, wo Geschichte unseres Landes Widerspiegelung gefunden hat. Vor kurzem erschien in Mohilow ein neuer Platz, Platz des Sterndeuters. Der bronzene Gelehrte richtete in den Himmel sein 7 Meter langes Fernrohr, um der Welt neue Entdeckungen zu zeigen. Und das ist nicht nur Skulptur, sondern auch Sonnenuhr, die den Stadteinwohnern hilft, immer genaue Zeit zu wissen. In der Nähe vom Dorf Lesnaya befindet sich ein Memorialkomplex, der anlässlich des 200. Jahrestages des Sieges der russischen Armee gegen Schweden errichtet wurde. Jährlich werden in Mohilow zwei Festivals durchgeführt, eines der Retro-Musik unter dem Titel »Der goldene Schlager« und das andere der geistlichen Musik. Der allmächtige Gott. Wir laden Sie in die Region Mohilow nach guter Laune und unvergesslichen Eindrücken. Herzlich willkommen in Belarus.
Musikpause.
Жизнь моя река полноводная, все к морям несет корабли, а душа живет в малой родине, что осталось где-то вдали. Родники мои в пролесках березовых, разговоры у костра в тишине, и закаты над рекой в красках розовых, все, что близко и так дорого мне. Сколько было спето и сказано, только словом не передать. Ту любовь, которой мы связаны, что от сердца не оторвать. Родники мои в пролесках костра в тишине, и закаты над рекой в красках розовых, все, что близко и так дорого мне.
Sind auf den Wellen von Radio Belarus.
Спою для тебя любви белорусской такой необъятной, о желанной дороге обратной. Ты хоть шепотом, но позови. Приезжай, прилетай, отвори настежь дверь. Синие оки наш край ты полюбишь. жаль прилетать бы я есть у любви. Мне всю нежность отдай мою, забери. Я тебе подарю свои сны, белорусские самые светлые, в них все мысли и чувства заветные, в них все тайны наши мечты. Быть счастливым тебя научу самым первым лучом предрассветным и словам долгожданным заветным, что услышать однажды хочу. Приезжай, прилетай, отвори настежь дверь. Синий окей, наш край навсегда, ты полюбишь, поверь. Приезжай, прилетай, крылья есть у любви. Мне все нежность отдай и мою. Твоих самые синие цвета глаз, что однажды спасли меня, но сейчас от меня далеки. Я открою тебе Беларусь, ты полюбишь ее окончательно и вернешься сюда обязательно. Ну а я непременно дождусь, ну а я непременно дождусь.